Heute ist Mittwoch, der 16. Oktober. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir werfen einen Blick auf die jüngsten Angriffe im Nahen Osten, insbesondere im Libanon und in Gaza. Danach geht's zur SPD, die ihre Schwerpunkte für die kommende Bundestagswahl festgelegt hat. Zum Abschluss sehen wir uns den Brief an, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an die Mitgliedstaaten geschickt hat. Tja, und wie immer, zum Schluss gibt's noch die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt eine wirklich, wirklich gute Woche. Behaltet euch das Gefühl, bei uns sind gerade Ferien. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich durch die Stadt gehe und merke, dass alles ein bisschen leerer ist. Also vielleicht habt ihr ja auch gerade Urlaub, vielleicht kommt der auch noch, vielleicht habt ihr aber auch keinen, so wie ich. Behaltet euch so oder so dieses cozy Herbstgefühl, denn die Nachrichten sind nicht so schön und wir könnten ein bisschen Wärme vorher gebrauchen. Wir starten im Nahen Osten. Dort hat das israelische Militär erneut Ziele im Libanon und auch im Gazastreifen angegriffen. Der Fokus der Angriffe, der lag im Libanon. Hier wurden unter anderem die Stadt und auch die Umgebung von Baalbek getroffen. Und das gilt als Hisbollah-Hochburg. Gleichzeitig hat die Hisbollah auch Israel attackiert, wo am Montag 115 Geschosse registriert wurden. Und die wurden auch aus dem Libanon auf Israel abgefeuert. Im Süden des Libanons, da haben israelische Bodentruppen eine unterirdische Kommandozentrale der Hisbollah entdeckt und auch dort Munition, Waffen und Motorräder gefunden. Und diese Kommandozentrale, die soll dazu gedient haben, dass sich Radwan-Einheiten ausrüsten und anschließend auf Motorrädern oder zu Fuß nach Israel vordringen konnten. Tja, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der hat angekündigt, im ganzen Libanon die Hisbollah hart zu bekämpfen. Das ist eine richtig schwierige Situation und auch trotz der Aufforderung für Netanyahu, Soldaten der UN-Beobachtermission im Libanon abzuziehen, werden sie ihre Arbeit wohl zunächst auch weiterführen. Die UN-Mission überwacht da nämlich seit Jahrzehnten das Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Israel. Und man kann auch sagen, mehr als 10.000 Soldaten aus mehr als 50 Ländern, die beteiligen sich an der Mission. Und in den vergangenen Tagen sind die sogenannten Blauhelme mehrmals unter Feuer geraten. Mindestens 4 Soldaten sind dabei verletzt worden. Und ein israelischer Panzer, der hat gewaltsam das Haupttor eines UN-Postens auch durchbrochen. Ja, und auch in Gaza kommt es immer wieder zu Angriffen. Und bei erneuten Luftangriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen sind mehrere Menschen getötet worden. In Deir al-Balah, es ist eine humanitäre Zone, in der geflohene Palästinenserinnen und Palästinenser eigentlich Schutz finden wollten, da kam es auch zu einem Luftangriff von Seiten Israels und dabei sind mindestens 4 Menschen gestorben. Die Flüchtlingszelte sollen gebrannt haben und Menschen sollen darin umgekommen sein. Es gibt dazu leider unzählige Videos in den sozialen Medien und ich muss selber gestehen, mich hat vorgestern eins dieser Videos, ja, es ist mir über den es war auf einmal da und auf sowas ist man nicht vorbereitet. Deswegen auch hier nochmal mein Appell. Ich glaube, es ist gut, sich Sachen manchmal anzuschauen, aber manche Sachen gehen auch, tja, einfach an unsere Konsistenz und ich habe das sehr stark gemerkt. Und deswegen auch hier einfach nochmal der Hinweis an euch, passt bitte auch auf euch auf, wenn ihr in den sozialen Medien unterwegs seid. Ja, zurück zum Thema. Laut israelischen Angaben wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um das Risiko für Zivilistinnen zu minimieren. Der Angriff in Deir al-Balah, der sollte auf eine Kommandozentrale der Hamas zielen. Mahnende Worte kommen auch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris und auch vom Verteidigungsminister Lloyd Austin. Sie haben Israel jetzt aufgefordert, mehr zu tun, da in Nordgaza seit 2 Wochen keine Lebensmittellieferungen mehr ankommen. Und Harris fordert, Zitat, Zivilisten müssen geschützt werden und Zugang zu essen und Wasser haben. Wir schauen zurück nach Deutschland und zwar genauer zur SPD. Bis zur nächsten Bundestagswahl, das sind ja nur noch knapp 11 Monate, gar nicht mehr so viel Zeit. Ein guter Zeitpunkt mal für so eine sozialdemokratische Partei, sich zu überlegen, ja, mit welchen Themen wollen sie denn eigentlich in den Wahlkampf gehen? Und dazu hören wir mal, was Lars Klingbeil zu sagen hat.
Das wird ein Wahlkampf, ein Bundestagswahlkampf, der zwischen uns und der Union stattfindet. Die entscheidende Frage, die die Bürgerinnen und Bürger sich beim Gang auch zur Wahlkabine stellen sollen, ist, wollen sie Friedrich Merz oder Olaf Scholz als Bundeskanzler dieses Landes? Es geht um die Frage, wir oder die Merz-CDU.
Ja, das klingt ja ganz schön ambitioniert, wenn man bedenkt, dass die SPD gerade bei Wahlumfragen so auf 16% kommt. Aber wir erinnern uns, zu Beginn des Bundestagswahlkampfs 2021, da hätte auch keiner gedacht, dass die SPD mit Olaf Scholz gewinnen würde. Man kann also sagen, in diesem Jahr ist alles drin. Dass Friedrich Merz Kanzler wird, das ist noch keine ausgemachte Sache. Da kann ganz schön viel passieren. Wir wissen auf jeden Fall, das nächste Jahr wird absolut spannend bei uns. Und jetzt ziehen sich die Parteien natürlich alle so ein bisschen in ihre Kämmerchen zurück und überlegen, was können wir machen? Wie sieht unsere Strategie aus? Wie können wir nach vorne gehen? Wie können wir die Leute überzeugen? Und da gab es jetzt auch eine SPD-Klausurtagung in Berlin und da wurde die neue Strategie vorgestellt. Unter anderem wird eine höhere Einkommensteuer für allerhöchste Einkünfte, eine grundlegende Reform der Schuldenregeln und eine neue Vermögensteuer angestrebt. Ja, mit der Einkommensteuersenkung sollen 95% der Steuerzahlenden entlastet werden. Sie betonen, Zitat, da geht es um die arbeitende Mitte, um die arbeitenden Familien in diesem Land. Mit Vorschlägen zur Vermögensteuer, ja, da ging die SPD auch schon 2021 in den Wahlkampf. Und die Vermögensteuer, muss man sagen, wird nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon seit 1997 nicht mehr erhoben. Aber um die Wirtschaftsflaute zu bekämpfen, dann soll neben der Einkommensteuerreform auch die Vermögensteuer wiederkommen. Im Wahlprogramm heißt es, Zitat, wer so viel Vermögen hat, muss einen größeren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Deshalb werden wir unter anderem einen maßvollen, einheitlichen Steuersatz von 1% für sehr hohe Vermögen einführen. Und laut einer im Juli vom Forsa-Institut für den Stern durchgeführten Umfrage befürworten die meisten Deutschen auch, dass es wieder eine Vermögensteuer geben soll. 62% der Befragten sind der Ansicht, dass sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen ab einem Vermögen von 1 Million Euro diese Abgabe entrichten sollten. Es gibt natürlich aber auch Kritik an dem Vorhaben der SPD. Die Wirtschaftsexpertin Veronika Grimm zweifelt an, dass die Vorhaben finanzierbar seien. Die Union spricht von einem Hoffnungs- und Wünschepapier, bei dem der Mittelstand nicht berücksichtigt werde. Ich bin an dieser Stelle sehr gespannt auf die Vision der anderen Parteien.
Werbung.
Ihr fragt mich ganz oft, was ich mache, um runterzukommen von ja ganz viel Arbeit. Alles, was ihr wahrscheinlich kennt und wo ihr auch immer nach Möglichkeiten sucht, was man Schönes machen kann, wie man sich entspannen kann. Und ich lese ja total gerne, aber was ich zurzeit noch viel lieber mache oder eigentlich schon das ganze Jahr, weil ich es überall machen kann, sind Hörbücher hören. Und das mache ich bei BookBeat. Ich habe dieses Jahr 26 Bücher schon auf BookBeat gehört. Ich liebe das wirklich. Ich mache das beim Aufstehen schon an, beim Fertigmachen, beim Abwasch oder manchmal setze ich mich einfach aufs Sofa oder lege mich hin und höre einfach ein Hörbuch und komme runter. Und ich kann euch das nur ans Herz legen. Für mich ist das wirklich so meine Me-Time geworden. Und wir kennen das alle, dass wir einfach manchmal vom Alltag auch so Pausen brauchen. Und da ist das irgendwie für mich genau das Richtige. Das kann es für euch auch sein. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich einen Tipp für euch habe für ein neues Hörbuch, kann ich euch sagen, habe ich natürlich, denn diese 26 Hörbücher habe ich natürlich gehört, um euch auch ein bisschen was darüber zu berichten. Ich habe gerade erst Views von Marc-Uwe Kling gehört. Und das ist ein Hörbuch, das ich euch sehr, sehr stark ans Herz legen kann. Das ist auch bei meiner Top-Auswahl gewesen. Das finde ich so schön bei BookBeat, dass mir einfach immer generell Hörbücher direkt vorgeschlagen werden, die irgendwie auch zu mir passen oder zu dem, was ich davor gehört habe. In Views geht es um eine 16-Jährige, die spurlos verschwindet und darum bildet sich dann ein ganzes Abenteuer und eine unfassbare Spannung, die total viel mit unserer jetzigen Gesellschaft zu tun hat. Es geht um rechtsradikale Gruppierungen, wie schnell die eventuell ja in Erscheinung treten und was daraus alles kommen kann. Also das Hörbuch kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Das ist unfassbar spannend. Ein zweites, das aus einer komplett anderen Schiene ist, aber gerade so richtig schön in den Herbst passt. Das ist das Hörbuch von Aline Schwarz, Mending Hearts. Und das ist ehrlicherweise so eine richtig schöne, cozy, Feel-Good-Romance-Geschichte, die in Schweden spielt und die ich wirklich sehr geliebt habe. Es geht um eine Innenarchitektin, die ein eigenes Traumhaus renovieren möchte. Irgendwie spielt ihr Ex da noch eine Rolle und irgendwie gibt es da so eine Fake-Beziehung. Also total viel, was da passiert, aber es ist trotzdem so schön erzählt, dass man sich einfach einen Tee kochen kann, hinsetzen kann und mal in eine andere Welt abtauchen kann. Ich würde sagen, ich habe auch gar kein richtiges Lieblingsgenre, weil ich einfach alles bunt durch die Tüte höre, was mir irgendwie so ja angezeigt wird und was ich interessant finde und auch so ein bisschen stimmungsmäßig. Und im Herbst, finde ich, da kann es an Liebesgeschichten ja eigentlich nicht genug geben. Und jetzt kommt natürlich auch ein kleines Extra für euch. Mit meinem Code SELLYLISA könnt ihr BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen. Das sind insgesamt 40 Hörstunden. Der Code ist gültig bis zum 31. Dezember 2024. Gilt nur für Neukundinnen. 1 Million Hörbücher und E-Books. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei bei diesen 40 Stunden Hör- und Lesevergnügen. Und wenn ihr einen guten Tipp für mich habt für ein neues Hörbuch, dann teilt ihn doch gerne mal mit mir.
Werbung Ende.
Und jetzt gehen wir einmal rüber zur EU-Kommission. Ursula von der Leyen, die kündigt in einem Brief an alle Mitgliedstaaten an, dass der Rückführungsprozess von illegal eingereisten MigrantInnen reibungsloser laufen soll. Ja, dazu will die EU-Kommission den EU-Staaten schon bald einen Gesetzesentwurf vorlegen. Im Vorschlag enthalten ist die Absicht, Zitat, den Rückführungsprozess wirksam zu straffen und, Zitat, klare Kooperationsverpflichtungen für rückgeführte Personen. Ja, von der Leyen macht im Brief aber auch klar, dass es einen neuen Rechtsrahmen zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit brauche. Um die Entscheidung des anderen anzuerkennen, müssen die Länder, Zitat, eine Ebene der Harmonisierung und des Vertrauens aufbauen, um zu verhindern, dass MigrantInnen Lücken im System ausnutzen und es zu keiner Rückführung deswegen kommen könnte. Ja, erst im Frühjahr hatten sich ja die Mitgliedstaaten auf eine Reform des Asylsystems GEAS geeinigt, das ab Juni 2026 unter anderem ganz strenge Abschieberegelungen vorsieht. Ja, Ungarn und die Niederlande, die fordern die Ausnahme ihrer Länder bei den Asylregeln und auch Polen hat angekündigt, Teile des Asylrechts aussetzen zu wollen. Diese Ausnahmen werden als Opt-outs genannt und erfordern Änderungen des EU-Vertrags, bei dem alle Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Und Bundesinnenministerin Faeser plant, Teile der Asylreform bereits vorzuziehen. Migrationsexpertinnen warnen davor, dass die neuen Regelungen möglicherweise gegen Menschenrecht und Rechtsstaatlichkeit verstoßen könnte. Ja, es gab aber auch noch ein anderes Thema, da waren sie sich alle ein bisschen einiger, da ging es ums Klima. Für die UN-Klimakonferenz, die dieses Jahr im November in Aserbaidschan stattfindet, haben sich die EU-Umweltministerinnen und Minister jetzt auf klare Ziele geeinigt, die sie auf der Klimakonferenz vertreten werden. Dazu zählt unter anderem die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, ja, mehr Ehrgeiz bei nationalen Klimazielen, vor allem von großen Volkswirtschaften. Und ein weiteres Ziel ist das Werben für neue gemeinsame Ziele zur Unterstützung von Schwellen- und Entwicklungsländern. Ja, zur Klimafinanzierung sollen mehr Länder auf Grundlage ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und ihren historischen Beitrag zu den globalen Emissionen Verantwortung übernehmen. Und seit 2009 besteht das Ziel, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutzprojekte und die Anpassung an den Klimawandel in Entwicklungsländern bereitzustellen. Ja, das ist ein Vorhaben, das bis 2025 verlängert worden ist und jetzt steht zur Debatte, wie diese Finanzierung nach 2025 denn fortgeführt werden kann. Ihr merkt es, auf EU-Ebene ist ganz schön viel los und das ist gar nicht mal so einfach. Zum Schluss die Good News. Im Gazastreifen konnte die zweite Runde der Polio-Impfkampagne erfolgreich anlaufen. Es gab da ja bereits eine erste Impfrunde und da hatte Israel erneut eine stundenweise Feuerpause angekündigt. Und damit sollte sichergestellt werden, dass Familien sicher zu den Impfstationen gelangen können. Das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten berichtete, dass Stunden vor der Impfaktion unter anderem ein Krankenhaus, in dem Kinder geimpft werden sollen, angegriffen wurde. Trotz der Umstände konnten bereits über 92.000 Kinder gegen Polio geimpft werden. Das ist ein wahrer Erfolg. Und man muss an dieser Stelle auch sagen, wir haben diese News extra rausgesucht, um euch ein bisschen Hoffnung zu geben, um auch Geschichten erzählen zu können, die gut waren, auch wenn ein Teil davon natürlich zu kritisieren ist, aber 92.000 Kinder sind gegen Polio geimpft. Das ist etwas, über das wir reden müssen. Ja, nach der Impfaktion im zentralen Gazastreifen geht es für die Impfteams jetzt auch weiter in den Süden und danach auch in den Norden des Gazastreifens. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir unbedingt, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch, vor allem auch über jede Bewertung. Drückt auf die Abo-Glocke, abonniert diesen Podcast. Ich freue mich sehr darüber und wir hören uns, versprochen, am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.